Dieser Podcast wird präsentiert von der Lepra-Mission Schweiz. Zusammen helfen wir den Ärmsten aus der Not. lepramission.ch.
Ich habe schon Angst, dass das Interesse verschwindet und dass es kommt zurück. Fast die Zeit wie direkt nach dem Krieg, wo kein Interesse war. Weil Antisemitismus und über Holocaust nach dem Krieg war kein Interesse.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichte aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Gerade am Anfang von dem Podcast ein Warnhinweis. Mein heutiger Gesprächspartner beschreibt Sachen, die unvorstellbar sind, die für uns fast zu viel sind zum Hören, die er aber erlebt hat. Im Jahr 1945, also vor 80 Jahren, ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Eine dunkle Zeit, wo bis 65 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. 6 Millionen Juden sind von den Nazis umgebracht worden. Ich bin Martin Diener und bei mir ist Ivan Levkovic. Er wohnt schon lange in der Region Basel. Ursprünglich kommt er aus der damaligen Tschechoslowakei und er ist einer der letzten Überlebenden vom Holocaust. Er erzählt von der Zeit dort vor dem Krieg, von der Verhaftung, der Deportation, den zwei KZ, wo er war, zu Ravensbrück und zu Bergen-Belsen. Von ganz vielen Gräueln erzählt er, von der Befreiung und dem Leben nachher. Bis heute. Und wir schauen auch in die Zukunft. Ganz herzlich willkommen, Ivan Levkovic.
Guten Tag, es freut mich. Hoffentlich kommt es gut.
Das kommt auf jeden Fall gut. Zuerst eine Frage, wie reagieren Menschen, wenn sie sagen, dass sie ein Holocaust-Überlebender sind?
Ich versuche überhaupt darauf keine Rücksicht zu nehmen, jedenfalls im täglichen Leben sowieso nicht. Zum Beispiel hier in Bettingen wusste man überhaupt nicht über meine Vergangenheit und Berufsleben sowieso nicht. Und ich wollte diese zwei Sachen trennen. Viele Leute konnten schon seit Befreiung von KZ nicht loslassen und haben ständig über Holocaust gesprochen. Ich wollte in erster Linie jemand sein, der einen Beruf hat. Und ich definiere mich so, im Beruf bin ich ein Immunologe und Schicksal Holocaust-Überlebende. Aber es soll nicht in Vergessenheit geraten. Aber je älter ich bin und je weniger Überlebende da sind, desto skeptischer bin ich. Alle Leute sagen, ja, wir werden jetzt die zweite Generation und wir werden das alles am Leben halten. Ich bin nicht so sicher, ob es geht. Ich sehe schon jetzt, das Erzählen über Erzählen ist weniger präsent als direkt Überleben.
Also das Erzählen übers Erzählen ist weniger stark als das Erzählen über das Erleben.
So ist es. Sie haben es sehr gut definiert.
Sie haben gesagt, Sie haben das nie groß auf Ihre Fahne geschrieben. Aber wenn doch im Gespräch es auf diesen Punkt in Ihrem Leben zu sprechen kam, wie haben da Leute reagiert?
Fast alle wollen Details wissen und alle sagen, ja, das ist unglaublich, das ist interessant. Erzählen Sie etwas darüber, dann erzähle ich. Und bei den Erwachsenen gibt's Probleme. Die trauen sich nicht, nachzufragen. Bei Kindern ist es anders. Deswegen ist es so, dass die Schulbesuche sind interessanter als Gespräche mit Erwachsenen. Extrem war ein Besuch im Altersheim, wo die waren besonders interessiert. Die haben gesagt, bitte erzählen Sie. Und dann, als ich gesagt habe, also jetzt bitte fragen Sie mich etwas. Stille. Nichts. Die wissen nicht, was zu fragen. Nicht, dass sie wissen nicht, was zu fragen, aber die trauen sich nicht. Die Kinder sind offen, die sind noch unbelastet, die stellen Fragen, also ich fange an mit einer immer wiederkehrenden Frage, die ich sehr gerne eigentlich beantworte. Herr Levkovic, was ist schlimmer, Hunger oder Durst? Und selbstverständlich, wir alle wissen, dass Durst ist schlimmer als Hunger. Hunger kann man unterdrücken, Durst kann man nicht unterdrücken. Durst ist da, ist qualvoll, und wenn Durst ist da, kann man keine anderen Gedanken haben. Beim Hunger, schon wenn Mama erzählt eine Geschichte, dann mindestens für diese Zeit, Kinder schreit nicht, dass ich bin hungrig, er kann das unterdrücken. Und während der schlimmsten Zeit der Unterdrückung, meine Mutter hat mich versucht, Interesse zu erwecken in Lernen, zum Beispiel Lesen, Schreiben und Rechnen. Während interessante Rechenaufgabe, auch wenn ganz einfach, bei kleiner 1x1, da spürt man keinen Hunger. Da kann man,
gute Ablenkung.
Man kann sich konzentrieren auf etwas.
Sie sind heute 88 Jahre alt. Gehen wir einmal zurück in Ihre Kindheit in der Tschechoslowakei. Wie war Ihre Familie?
Ich bin Jahrgang 37, das ist noch gut 2 Jahre vor dem Anfang vom Krieg. Und wie Sie wissen, auch wenn Krieg dann anfängt, das ist nicht sofort Bombardierung. Das dauert ein paar Jahre. So, das heißt, ich hatte eine ziemlich schöne, gute, ruhige Kindheit. Ein paar Jahre. Und dann ab gewisser Zeit, so sagen wir ab Jahre 1942, da war ich schon 5 Jahre alt, da kam die erste Ausgrenzung von Juden. Heute, man würde es übersetzen, fast wie eine Mobbing. So, das heißt, meine Familie, eine 4-köpfige Familie, mein Vater war Zahnarzt, meine Mutter Pharmazeutin und mein älterer Bruder Paul, Palko, war Schüler. Und was im Leben von meinem Vater und meiner Mutter sich abspielte als Ausgrenzung, habe ich nicht direkt erlebt, aber ich habe mich immer identifiziert mit meinem Bruder. So, das heißt, er war eigentlich der Erste in der Familie, der war der Leidtragende, weil in der Schule kamen erste Anweisungen, dass jüdische Schüler dürfen nicht gute Noten nach Hause bringen. So, das heißt, er konnte gut etwas zu Hause lernen, aber er durfte nicht eine gute Note haben. Und dann kam er immer unglücklicher nach Hause. Und das habe ich bemerkt. Und das hat mir wehgetan.
Das haben auch Ihre Eltern bemerkt. Wie haben die dann reagiert?
Also, die haben versucht, ihn zu trösten. Meistens in einer Form, die mir nicht sehr zusagt, weil die haben gesagt, Ivan, bleib da, in Spiel weiter und wir reden mit Palko. Und dann haben die sich mit ihm auseinandergesetzt und gesagt, du, sehr wahrscheinlich haben die ihm schon auch über den laufenden Krieg, wir sprechen über Jahr 42, da war schon Stalingrad, da waren sie, sicher haben sie ihm gesagt, du, wir, was immer das Wort wir bedeutet, wir werden den Krieg gewinnen, Hitler verliert, so, das musst du die Zähne zusammenbeißen. Wahrscheinlich, das konnte ihm trösten innerhalb der Familie, aber draußen, er hat langsam weniger und weniger Freunde. Einige sind von ihm abgekehrt und wollten mit ihm nichts zu tun haben. Die andere Sachen waren, dass wir mussten den gelben Stern tragen und dass wir dürften nicht in einen Park gehen. Das war weniger wichtig. Das war wirklich nicht so. Sogar wenn ein Freund nicht mehr auftauchte, dann konnten wir sagen, wir haben andere Freunde. Aber wenn es aktiv wurde, dass er wurde beschimpft als dreckiger Jude, als Judensau, ich weiß nicht was, keine guten Noten, dann war es wirklich schlimm. Meine eigene Abgrenzung war, dass ich hätte eingeschult werden 1943. Aber die Juden durften nicht zur Schule. Ich kann mich nicht entsinnen, ob das für mich eine Tragödie war oder das weiß ich nicht mehr.
Ich wollte gerade sagen, als Kind versteht man ja das nicht. Haben Sie später mal mit der Mutter über diese Zeit gesprochen?
Ja, selbstverständlich.
Sie haben ja die Unterdrückung auch erlebt.
Nicht nur später, aber sie hat sofort gesagt, schau, viele Sachen, die man in erster Klasse lernt, das kennst du schon. Jetzt werde ich dich lernen zum Lesen, zum Schreiben und Rechnen. Und Rechnen habe ich immer sehr gern gehabt. Ich kann nicht behaupten, dass meine Eltern gut informiert waren. Umgekehrt, die waren schlecht informiert, wie alle dort in der Slowakei. Es ist keine iPhone, keine SMS, keine E-Mail. Briefe wurden zensuriert, man durfte nicht Radio hören. Wie konnte man am besten überleben, war sehr wahrscheinlich nur wenigen klar. Aber es schien mir, dass meine Eltern sahen nur eine einzige kleine Möglichkeit, und zwar sich nach Ungarn abzusetzen, weil die Ungarn, die waren auf Seite von Deutschen, die haben mit den Deutschen zusammengespannt, aber damals waren von Ungarn keine großen Deportationszüge nach Deutschland. Sodann die Idee war, dass wir werden nach Ungarn gehen und als Erste sollte mein Vater und ich gehen und meine Mutter und Paul sollte nachkommen. Aber der Zufall, historischer Zufall, wollte es, dass ich bin angekommen ungefähr 14 Tage, bevor die Deutschen Ungarn besetzt haben. Was bedeutet besetzt, wenn die waren doch Verbündete? Um das ging es, dass es hat sich wahrscheinlich herumgesprochen, dass Ungarn, wissend, dass Krieg ist verloren, die hätten sich am liebsten von den Deutschen gelöst. Und die Deutschen wollten dem vorbeugen. Die Deutschen kamen am 19. März 1944 und ich war drin. Und der erste Schritt der Deutschen, die den Ungarn befohlen haben, war Aufruf, dass alle Familien, die einen Juden unterbringen, werden mit Tode bestraft. So, ich musste zurück in die Slowakei und dann war unser Schicksal damit in schlimmster Richtung gegeben. Meine Mutter hat sich selbstverständlich gefreut, dass ich bin wieder bei ihr, aber wir wurden dann Ende Oktober, Anfang November wurden wir verhaftet und wir blieben eine Woche im Gestapo-Gefängnis und dann kam die Deportation. Mhm.
Ich möchte noch schnell eine Frage dazwischen stellen.
Ja.
Vielleicht eine grundsätzliche Frage. Weshalb der Hass dem jüdischen Volk gegenüber? Woher kam das?
Die Juden waren immer eine eher gebildete Klasse. Warum waren die gebildet? Die Juden durften nicht Land haben. Seit ein paar Jahrhunderten waren Restriktionen, die nicht so schlimm waren. Die durften eine Kneipe haben, aber nicht ein Land. Die durften nicht Tiere halten.
Aber dann ist ja viele hundert Jahre vorher schon irgendwie ein Antisemitismus aufgeflaggt.
Ja, so ist es. Das Aufkommen von Antisemitismus ist eine jahrhundertealte Sache. Aber es ist sehr interessant, dass die Juden, die eben Land nicht haben dürften, das Einzige, was denen übrig blieb, war zu lernen, besser zu sein in den Sachen, die dürften machen.
Aber einen wirklichen Grund für diesen jahrhundertealten Hass gegenüber dem jüdischen Volk kennen auch Sie nicht?
Hass gegen Juden, da kann ich nicht lösen, kann nur historische Beispiele nennen, die sehr oft genannt werden.
Es reicht mir wie nicht als Begründung, ja. Dass das jüdische Volk halt sehr intelligent, sehr wirtschaftlich denkend ist. Das kann doch nicht der Grund sein, dass man ein ganzes Volk hasst und ausrotten will. Dann können wir das jetzt nicht beantworten wegen dem ursprünglichen Judenhass. Ja. Gehen wir zurück zu Ihrer Geschichte. Vater ist in Ungarn, Mutter Bruder und Sie werden verhaftet.
Ja.
Was ist da passiert?
Wir wurden verhaftet. Da kommen immer 4 Leute, 2 Gestapo und 2 von den slowakischen Miliz, die heißt Linka Garde. Und da ist uns klar, innerhalb dieser einer Woche, da musste meine Mutter es uns klar machen, dass wir müssen hoffen, dass es nicht schlimm kommt. Es kam schlimm. Aber jedenfalls, sie wusste, dass jetzt kam Befehl, die restlichen Juden zu versammeln und nach Deutschland zu schicken. Und leider, wir sind mit dem vorletzten Transport nach Deutschland abtransportiert. Es ist halt so, dass ich jetzt, Jahrzehnte später, überlege, ob nicht andere Mittel gewesen wären, den Krieg mindestens um einen Monat zu verkürzen. Wieso einen Monat? Sie werden es dann in ein paar Minuten erfahren, dass mein Bruder wurde am 8. April 1945 getötet. Ein Monat vor Ende des Krieges. Wenn Krieg hätte einen Monat früher enden können, mein Bruder hätte überlebt. Man hätte viel mehr gegen die Deutschen machen müssen, damit der Krieg hätte kürzer sein können. Vielleicht die Schweiz hätte etwas dazu beitragen können, wenn sie weniger Gold übernommen hätte und so und Sanktionen. Also das war nur eine Zwischenbemerkung. Mhm. Fakt ist, dass wir wurden deportiert nach Ravensbrück. Das wussten wir nicht, wohin wir gehen. Mhm. Und tatsächlich, Ziel war eigentlich nicht Ravensbrück. Ziel war Auschwitz. Aber Auschwitz hat an dem Tag schon mehrere Transporte übernommen. Unser Transport blieb an Nebengeleisen und die haben Befehl gegeben, weiter.
Muss man vielleicht schnell zur Erklärung sagen, Auschwitz ist ja das Vernichtungslager.
Das war der Vernichtungslager.
Und Ravensbrück ist eher was?
Ich komme dazu zurück. Auschwitz, dort waren die Gaskammer voll tätig und die haben ein paar Millionen Juden ermordet und die endeten in Massengräbern dort. So, das war Auschwitz. So, der Zug ging weiter und kam halt nach Ravensbrück. Und wir haben erfahren, erst lokal, als wir schon aus dem Waggon rausgeprügelt waren, dann haben wir erfahren, dass Ravensbrück ist ein Frauenlager. Und da war meine Mutter Frau, aber es waren einige Männer dort. Und die Deutschen haben nicht mehr über die Fähigkeiten verfügt, lokal die Gefangene zu distribuieren, die Frauen dorthin, die Männer dorthin, die Kinder, wenn möglich, sofort erschießen oder so. Das waren nicht mehr drin. So in Ravensbrück waren Frauen, Männer und Kinder. Und leider mein Bruder, ein gut gewachsener Junge, ich war 7-jährig und er war 6 Jahre älter, also er war schon 13.
Und schon ein junger Mann?
Ein junger Mann, und den hat man in Männerlager gebracht. Und das war für meine Mutter das Schlimmste, weil sie hat geahnt und leider hat sich bewahrheitet, dass sie wird ihren Sohn, das heißt meinen Bruder, nie mehr sehen. Und er wurde in kleinen Männerlager gebracht. Und ich durfte mit meiner Mutter bleiben. Die Bedingungen in Ravensbrück waren schlimm. Zu wenig Essen. Die Zählappelle jeden Morgen ab 4 Uhr morgen, das war grausam. Es war Spätherbst, Anfang Winter. Und draußen zu stehen. Und die haben sich, und SS hat sich keine Mühe gemacht, schneller zu zählen. Die haben, die Leute müssten stehen, bis die zählen von einer Richtung und anderer Richtung, ob es klappte und musste zusammengezählt. Dann müssten Mitteilungen, wer in der Baracke bleibt, weil er war krank oder wer ist gestorben. So, es dauerte enorm lange. Und das war Tag für Tag.
Dann, wie ist es Ihnen da gegangen als Kind? Ja. Merkt man, dass da was ganz Schlimmes passiert? Oder ist es, dass da was Schlimmes passiert? Oder wie ist es Ihnen da? Haben Sie es überhaupt realisiert, was da abgeht?
Ja, selbstverständlich. Wir wussten ganz genau. Und wir waren eigentlich so wie bei den Computern, wenn man sagt, Kurzzeitgedächtnis oder auch in unserem Gehirn Kurzzeitgedächtnis, aber abgelegt an eine kleine Platte war, jetzt bekommen wir noch den Frühstück oder nicht? Oder wann geht meine Mutter mit welchem Kommando? Wohin geht sie? Also es sind nicht Tagesabläufe, es waren Minutenabläufe. Es ging um das, was passiert in nächsten Zeit. Wo hast du versteckt ein Stück Brot? Gibt es noch unter den Polster? Und es gab nicht, jemand hat es gefunden. Ich kann sagen, mir ging es nicht besonders gut, aber jedenfalls, es gab Kinder, die konnten noch spielen. Ich war ein pflegeleichtes Kind. Als meine Mutter hat gesagt, ihr dürft zwar rausgehen aus der Baracke, aber tu es nicht. Tu es nicht, ist immer gefährlich. Wenn, dann du kannst Luft schnappen und dann wieder zurück und bleib zu Hause. Und meine Mutter hat, als sie erkannt hat, dass die Kalorien reichen nicht, und wir haben gesehen, dass die Insassen, die einen Monat vorher da kamen, die waren schon dünner. Man konnte anhand von wie die ausgesehen haben, ob die waren dort einen Monat oder 6 Monate schon. So meine Mutter hat praktisch gesehen, dass es geschieht uns nichts Schlimmes, in dem Sinne, dass wir werden nicht geprügelt. Man konnte ohne Grund geprügelt sein, aber wenn man sich fernhält diesen Sachen, dann konnte man gut überleben. Mir passierte während der ganzen Haft nicht, dass niemand hat mich geschlagen. Meine Mutter wurde mehrmals geschlagen, aber sie hat es hingenommen und hat weitergemacht. Aber wichtig ist, dass die hat sich für die Außenkommando, für freiwillige Außenkommando gemeldet, für schwere Arbeiten. Und diese Leute haben eine extra Portion Suppe am Abend bekommen. Und diese Suppe war für mich gedacht. Und das hat mich auch ziemlich gut am Leben erhalten, diese extra Portion Suppe. Und umso mehr hat meine Mutter geschuftet. Sie war eine Frau mit vollen Kräften, sportlich veranlagt. Sie hat vorher Tennis gespielt zu friedlichen Zeiten. Sie konnte das schaffen, aber einmal nicht. Einmal schaffte sie es nicht. Und das war am Tag nach einer Impfung. Wir wurden alle geimpft. Nicht damit wir gesund sind. Die Impfung war effektiv, weil die SS hat Angst von Seuchen für sich selbst. Und dann hat meine Mutter eine wahrscheinlich zu hohe Dosis bekommen. Da waren keine Einwegspritzen, die dosierte Menge abgegeben. Da hat man schnell gespritzt durch die Kleidung, ohne sterilisieren. Nicht? Nächste und nächste und nächste und nächste. Und sie hat am nächsten Tag enorm Schmerzen gehabt.
Und Fieber und alles.
Fieber. Und sie musste an die Außenkommando. Und sie war dort mit einer, sie mussten schleppen, ein Telegrafenmast oder etwas, ich weiß nicht, mit einer anderen. Und die haben sich gut gekannt, meine Mutter und die andere. Und die trugen diese Mast. Und dann meine Mutter hat gesagt, hör mal, ich kann nicht mehr. Und die vorne hatte Zähne zusammenbeißen, du musst es schaffen, du kannst das nicht ablegen. Und dann meine Mutter ging noch ein paar Schritte und hat gesagt, pass auf, und die haben dir das abgeworfen. Und da stand ein SS und meine Mutter hat vorbeugend, schneller als er könnte angreifen. Sie hat gesagt, bitte entschuldigen Sie, ich, und jetzt hat sie gesagt wegen dem, was sind Sie von Beruf? Und sie hat gesagt, ich bin eine Pharmazeutin. Stellen Sie sich hier an den Zaun und bleiben Sie dort stehen. Und sie wurden sehr bestraft, passierte ihnen nichts. die mussten lediglich dort stehen, stundenlang, aber immerhin. Und dann am Ende des Tages durften die zurück und sie hat auch die Suppe bekommen. Und die habe ich dann bekommen, aber man hätte sie zu Tode prügeln können. Hat sie einmal Glück gehabt, das beschreibt sie in ihren Memoiren.
Ich frage noch schnell wegen des Vaters, der ist ja in Ungarn, was ist mit ihm passiert? Sie wurden ja mit Bruder und Mutter deportiert,
wir hatten über den Vater absolut keine Nachrichten. Wir wussten, dass er ist in Ungarn. Wir wussten, dass in Ungarn haben angefangen praktisch sofort Deportationen. Aber wir haben erst nach dem Krieg erfahren, dass er wurde in Budapest verhaftet, und zwar zu einer Situation, die hat man an die Ufer von Donau geschickt und hat man sie erschossen ins Wasser hinein. Und das war mit unserem Vater. In welchen Zeitabschnitt oder vor oder nach diesen unseren, das wissen wir nicht, aber er ist in Ungarn umgekommen.
Also wenn ich mir jetzt die Situation vorstelle, Vater, keine Ahnung, wo er ist, Bruder weg, weiß man auch nicht. Haben Sie da nicht jeden Tag einfach nonstop geweint?
Nein. Sehr wenige haben geweint. Da war, erstens war eine Hoffnung, dass die überleben. Da wusste man nicht, dass über den Schicksal von meinem Bruder hatte ich nie Klarheit bekommen, auch nicht am Krieg war am Ende, und dann habe ich meine Mutter gefragt, wo ist Palko, wo ist er und wann werden wir ihn sehen? Und erst als ich festgestellt habe, dass meine Frage tut meiner Mutter weh, dann kapierte ich selbst, dass er ist tot. Und kein Weinen, da hat man ganz einfach gelebt und eine gewisse Normalität auf dem tiefsten Niveau.
Lepra raubt den Menschen ihre Würde, Hoffnung und Familie. Dabei ist Lepra heilbar. Mit einer einfachen, wirksamen Therapie sind Kranke nach 72 Stunden nicht mehr ansteckend. Wenn man Lepra schnell erkennt und heilt, kann der Kreislauf von Ausgrenzung und Armut durchbrochen werden. Mit einer Spende von 100 Franken helfen sie 3 Menschen rechtzeitig zu finden und zu heilen. Jetzt auf lepramission.ch.
Sie wurden dann vom KZ Ravensbrück ins KZ Bergen-Belsen transportiert. Wie war das?
Die Evakuierung von Ravensbrück nach Bergen-Belsen war wirklich das Schlimmste, was wir je erlebt haben. Aber der Ankunft in Bergen-Belsen war etwas Schlimmste, was man sich vorstellen kann, so dass auf einmal nach ein paar Tagen in Bergen-Belsen haben wir gedacht, um Gottes Willen, wir haben es schön gehabt in Ravensbrück, weil in Ravensbrück, wo es alles ganz schlimm war, aber es hatte einen festen Tagesablauf. Wir haben am Morgen war der Appell, dann wir gingen zurück, die Erwachsenen gingen arbeiten, wir und ein paar Kranke blieben in der Baracke, haben wir sehnsüchtig gewartet, bis sie nach Hause kommen. Dann hat man etwas gegessen, einen Kaffee getrunken, also eine Flüssigkeit, die man Kaffee nannte. Und dann gingen wir schlafen. In Bergen-Belsen ein totalen Chaos. Bergen-Belsen war keineswegs ein Vernichtungslager, aber ein Konglomerat von verschiedenen Lagern. Und dort, wo wir kamen, war es absolut schlimm. Überall waren Toten auf der Straße an Baracken angelehnt. Als wir dann in einer Baracke waren, es waren auf 3 Etagen, niemand wollte eigentlich unten schlafen, alle wollten höher, aber diese höher, die waren dann zu schwach, überhaupt runterzukommen. Also es waren eine Hölle. Das war eigentlich ganz schlimm. Und das blieb eigentlich so, dass ab gewissen Zeitpunkt gab es kein Essen mehr. Und jeder war auf sich gestellt und die Leute räubten den anderen alles. Also das menschliche Zusammenhalt war zusammengebrochen und am Ende war kein Wasser vorhanden. Auch in diesen Umständen hat meine Mutter die Mühe genommen und hat mich gelehrt, schreiben und rechnen. Und war kein Wasser vorhanden. Nicht weit weg war ein Basin voll Wasser, aber dort schwammen die Leichen. So, man wusste, dass das verseucht ist. Und dann, nach allen diesen unvorstellbaren Leiden, passierte, da kamen die, das öffnete sich das Tor und kam die britische Armee und wir waren befreit.
Bevor wir auf die Befreiung zu sprechen kommen, möchte ich nochmal schnell fragen, was macht das mit einer Kinderseele? Wenn im Bassin schwimmen Leichen, überall hat's Leichenberge und nichts zu essen und die Menschlichkeit, Sie haben es gesagt, man musste sogar in der Baracke noch gegeneinander wie kämpfen. Was macht das mit einer Kinderseele?
Schaltet man ab. Es ist, wir haben uns verhalten fast wie Zombies, wo eigentlich es ging um nichts mehr als um zu zählen, kann ich noch atmen? Und diese Atmen und Zählen von Atemzüge, und das war alles, was wir tun konnten. Und dann keine Langzeitgedächtnis, nicht mehr am Abend zu wissen, was war vorher. Wir wissen nur eine halbe Stunde vorher. Und selbstverständlich die große Sache war, wie geht man auf die Toilette oder auf die Latrine, weil das auch das war gefährlich, rauszugehen. Viele Leute wurden dort beraubt und so. Es war eine ganz gefährliche Angelegenheit.
Im KZ Bergen-Belsen sind rund 55.000 Menschen gestorben. Wie haben Sie und Ihre Mutter überlebt?
Es war eine einfache Chance, die hat nichts zu tun mit dem, ob jemand es besser ertragen hat oder nicht. Und ich weiß es ganz genau, weil einige unserer gute Freunde, wo es waren auch Mama mit einem oder zwei Kinder, Mama und Kind überlebten, so wie meine Mama und ich. Und dann die Mama ist nach der Befreiung gestorben. Das heißt, die waren so ausgelaugt, so am Ende, dass die konnten, wie man es in übertragenen Sinne sagen könnte, wenn man mit einem Kind schwimmt, bevor man untergeht im Wasser und reicht noch das Kind am Ufer und selbst schafft es nicht mehr. Ungefähr so war bei sehr vielen. Und wir wurden befreit, aber passierte noch nichts am Anfang, weil war kein Wasser. Es dauerte, bis die Briten Wasser hineingeschafft haben. Aber frenetische Tätigkeiten waren außerhalb, wo die Briten haben versucht, so bald wie möglich ein Lazarett aufzubauen und einen Waschraum herzustellen. Und dort wurden wir dann mit Ambulanz hineingebracht und die Wäsche abgelegt und wurden einzeln gewaschen, in frischen Laken gelegt und wurden gerettet. Aber dann, viele von diesen Geretteten sind gestorben.
Am 15. April kamen die Briten, am 17. gab es endlich Wasser. Aber Sie haben mir gesagt, bis im Juni dauerte es, bis niemand mehr starb.
Ja,
weshalb? Wegen Schwächung oder was waren dann die Ursachen?
Es waren Schwächung, aber nicht nur Schwächung. Die Leute hatten Fieber gehabt, hatten entweder Durchfall, den man nicht stoppen konnte, oder umgekehrt war Verstopfung oder hat Leber versagt. Aber jedenfalls, wir wurden wunderbar behandelt. Wir haben alles bekommen. Das war ständig der schwedische Rote Kreuz und hat man uns gefragt, was wir wünschen.
Ich war als Vorbereitung auch auf dieses Interview, auf diesen Podcast, diesen Sommer war ich im KZ Bergen-Belsen bei der Gedenkstätte. Wenn man dort reinkommt, das schnürt einem den Hals zu, da drückt einem das Herz ab. Wie ist es für Sie? Was passiert in Ihrem Herz, wenn Sie durch diese Tore durchschreiten?
Ja, das Erste ist, dass man versucht festzustellen, wo bin ich? Weil man erkennt nichts.
Ja, die Baracken stehen nicht mehr, das ist schon klar. Ja. Aber es ist ja doch ein Ort der Pein, ein Ort des
schon,
Schmerzes,
schon.
Auch der seelischen Schmerzen.
Diese Ort habe ich genommen als ganz einfach als einen Park, wo wenn man geht, das ist ein Friedhof, wo einzelne Leute haben kein Grab, aber diese 1000 Leute und 5000 Leute und das alle diese Gräber, das eigentliche Stadt Schmerz zu fühlen, hat man gefragt, sagen Sie, wo war das und könnten Sie mir sagen, ich erinnere mich an nichts, aber es war so ein Feuerlöschbecken, wo war das, weil wir haben aus unserer Baracke haben wir hineingeschaut, ja, kommen Sie, das zeigen Ihnen.
Aber wenn Sie ins KZ, in die Gedenkstätte reinkommen, kommen dann nicht viele schlimme Gedanken hoch?
Nein. Die Sache ist aus diesem Gesichtspunkt ist überstanden. Es erlosch zusammen mit dem, dass mein Hass erloschen ist gegen die Deutschen. Manchmal habe ich ein Gefühl, dass etwas vielleicht mit mir nicht in Ordnung ist, dass ich nicht mehr spüre mehr Schmerz und Hass und so. Aber ich betrachte, langsam ist es so weit weg, dass ich sage mir, bin ich es? Und dann hole ich die Kartei, wo ich da bin und dann das Kind dort. Und ja, das bin ich. Aber es ist so unvorstellbar. Paradoxerweise, je unvorstellbarer es ist, desto leichter man von dem Abstand nimmt.
Sie haben gerade gesagt, der Hass gegenüber den Deutschen ist weg. Wie ist das passiert?
Ja, also die ersten Tage, der Hass war enorm. Also wir sind im Juli 1945 zurückgekommen und die Reise ging sehr, sehr langsam und wir haben gesehen, das zerstörte Deutschland. Wir haben gesehen, wie die Städte, da sind Ruinen und der Zug ist immer stehen geblieben und dann weiter. Dann haben wir gesehen, die Menschen, die da schlecht angezogen haben, die zerstörte Häuser und die Menschen, die schleppten sich auf der Straße. Und wir haben es beobachtet, haben wir uns dabei wenn es sehr etwas zerstört war, haben wir gezeigt, schau, wie schön das ist, dieses Wunderbare, das ist auch zerstört, großartig. Und wir haben Freude gehabt zu sehen, wie es zerstört war. Und dann einer hat gesagt, ja, der Goebbels hat ständig geschrien, wollt ihr den totalen Krieg? Und die Masse hat geschrien, ja, wir wollen den totalen Krieg. Und dann kamen wir nach Preschow zurück. Nach dieser langen, langen Reise habe ich mich herumgeschaut und die Lokale gegangen und ich habe festgestellt, ich hasse nicht mehr die Deutschen. Ich habe weiterhin gehasst. Gewisse Symbole, das Symbole waren nie Uniform oder Hakenkreuz. Hakenkreuz war mir unangenehm, aber Stiefel habe ich gehasst. Schwarze Stiefel, schwarze Männerstiefel, das war ziemlich unerträglich.
Bis heute?
Also nicht mehr bis heute, aber fast als ein Witz muss ich Ihnen sagen, es gibt jetzt einen Film über mich, heißt Jahrhundertzeuge. Es war für mich nicht so besonders interessant, einen Film anzuschauen, wo ständig ich bin, der da drauf ist. Aber das war unterbrochen mit Sequenzen von Zeichnungen. Mhm. Fängt an mit Preschow und die Zahnarztpraxis und Schule und so. Und immer ist ein paar Bilder. Und dann kommen die Deutschen mit dem Stiefel. Und dann sehe ich, ja, das ist genau so. Und dann weiter, und dann ist Bergen-Belsen, und dann sind die gutmütigen Engländer, und dann sehe ich, er hat Stiefel an, und das, die hatten nie Stiefel gehabt. So, das war einziges Mal, wo ich interveniert habe, ich habe den Film angerufen, habe ich gesagt, hören Sie, mir ist es nicht wichtig, bitte retuschieren Sie es oder entfernen Sie es, weil die Briten haben keine Stiefel getragen. Stiefel waren Deutsche.
So ein spezielles Detail, finde ich jetzt sehr spannend. Später haben Sie Chemie studiert, Sie haben an verschiedenen Unis gearbeitet, dann das Angebot in Basel, ein neues Institut für Immunologie aufzubauen. Da sind Sie bis zur Pension hier gewesen in Basel. Grundsätzlich, wie war die Zeit für Sie, nach der Rückkehr in die Heimat wieder zu leben, wieder Vertrauen zu haben in die Menschheit?
Wir waren zurück und ich wollte zur Schule. Und für mich war sehr wichtig, so viel Selbstachtung hatte ich, dass ich dachte, jetzt gehe ich zur Schule und wenn alles schlimm läuft, dann die werden mich in die erste Klasse tun, weil ich habe nie Schule besucht. Und dann, als ich festgestellt habe, dass ich gut genug bin, direkt in die dritte Klasse zu gehen, das war für mich ein von den ziemlich wenigen Erfolgserlebnissen nach dem Krieg, dass ich konnte direkt in die dritte Klasse. Und in der Schule fehlte mir nichts. Klar, dass viele Leute sahen in einem breiteren Spektrum, was gelaufen ist. Aber für mich als Kind war gut genug, dass ich bin zu dem Pfadfinder gegangen. Dort habe ich Gleichaltrige getroffen. Ich war, falls mich überhaupt etwas, nicht Angst, aber Unmut hatte, dass ich war relativ dünn und schwach und ich konnte nicht so in allen mithalten. Aber ich habe versucht, alles mitzumachen, was die anderen tun.
Nach der Befreiung haben Sie da unter Albträumen gelitten?
Ja, sicher. Das läuft bis heute nicht. Aber das sind kurze Sachen, die ich nur sekundenlang erlebe. Meistens ist es ein Gestank, der mich stört. Zum Beispiel, ich habe festgestellt, dass Sie kennen es ganz sicher, wenn man ging in Gemeinschaftsduschen und dann spürt man dort den Schweiß von anderen. Das störte mich immer. Heute in modernen Duschen spüren sie überhaupt nichts, aber in meiner Kindheit in Slowakei, aber auch in Tschechien und im Militär, da habe ich ziemlich gelitten unter dem Schweiß. Das hat mich immer auf etwas aus dem Lager erinnert.
Gut, der Schweiß ist ja dann im Wachzustand, wenn man in einen Raum kommt. Aber das ist einfach in der Nacht auch Albträume?
Ja, also in der Nacht, der ein von den unangenehmsten, immer gibt's unterbewusst irgendein Grund dafür, aber ein Auslösepunkt. Aber zum Beispiel, wir waren auf einer wunderbaren Reise mit meiner Frau in Schottland mit einem Zug und der Zug in der Nacht blieb auf Nebengeleise stehen und die haben Frühstück vorbereitet und am nächsten Morgen sind wir aufgewacht und weiter mit dem Zug gefahren. Aber einmal in der Nacht, man schlief also in dem Zug, wunderbar, alles war bequem und die haben unser Wagen umgegleist. Und auf einmal für eine Sekunde oder ich weiß nicht wie lange, quietschte es und und gerüttelt. Und jetzt fühlte ich mich wieder im Lager, aber voll drin mit allen diesen Gefangenen und so und alles. Und dann war es vorbei und ich habe, ist in Ordnung, es war nur ein Traum. Und so solche Sachen und auch Sachen, die ich dann nicht einordnen kann oder nicht weiß genau, wie lange es dauerte und so.
Aber bis heute werden Sie geplagt?
Ja, also jetzt in den letzten Jahren habe ich es nicht gespürt, aber bis später Erwachsenenjahre schon.
Nach der Befreiung, Sie haben es schon gesagt, Sie haben nicht immer hinaus posaunt, dass Sie Holocaust-Überlebender sind.
Ja.
Warum haben Sie und auch Ihre Mutter nicht viel darüber gesprochen?
Ja, weil niemand interessierte sich. War absolut uninteressant und außerdem nicht richtig verstanden. Als meine Mutter gesagt hat, dass wir hatten nicht zum Essen gehabt, dann eine andere Frau winkte ab. Ja, das kenne ich. Wir hatten auch Fleisch nur einmal in der Woche gehabt und so.
Ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, wie gut, wie liebevoll, wie weise auch, dass Ihre Mutter gehandelt hat.
Ja.
Wie wichtig ist Ihre Mutter? Was bedeutet sie Ihnen?
Sie wäre jetzt, vor einem Jahr wäre sie 120 gewesen. So, ich bewundere sie bis jetzt und auch Leute hier in Bettingen, sie lebte noch hier mit uns bis zu ihrem Tode 1994. Und sie hat viele Freunde, Freundinnen gehabt und hat uns geliebt, unsere Familie, und wir haben sie geliebt. Und sie hat uns sehr viel auch gegeben, auch der nächsten Generation. Und sie konnte sich mit meinem Sohn sehr gut verständigen, nur auch, als sie die Memoiren geschrieben hat und so.
Haben Sie sich je die Frage gestellt, wie Ihr Leben verlaufen wäre, wenn Sie nicht ins KZ gekommen wären?
Doch, das habe ich mir überlegt. Meistens als Witz, weil ich habe gesagt, meine Frau, dich hätte ich nicht kennengelernt, meine Frau, weil wir wären ein ganz anderer Verlauf. Entweder blieben wir alle in der Slowakei oder wären wir ausgewandert oder so. Aber es hätte so ein Verlauf, dass ich wäre auf die Uni gekommen und dort hätte meine Frau getroffen, ist eher unwahrscheinlich. Das war so ein Witz. Aber sonst eine Sache war klar, dass ich war schon interessiert immer in das, was man später als Naturwissenschaft begreifen konnte. Und auch meine Mutter als Pharmazeutin, sie war die Erste, die mir gezeigt hat, gewisse Formel von Substanzen, auch die H2O vom Wasser und Hydrogenperoxid und so. Alle diese Sachen habe ich von ihr schon aufgeschnappt, viel früher. Und ich ging sehr gerne in die Bibliothek und habe ich alles aufgestöbert und angeschaut und so.
Ich habe vielleicht noch eine freche Frage, eine Frage, die ich wahrscheinlich nicht stellen darf, aber ich stelle sie jetzt trotzdem. Hat das Erlebnis im KZ auch Positives für Sie, für den Rest Ihres Lebens gebracht?
Ja.
Darf man das fragen?
Das ist eine sogar sehr gute Frage. Im Nachhinein, dass ich positiv bin zu anderen Gruppierungen, andere Ethnien. Das hat die Breite von Kontakte hat mir sehr geholfen. Ich sage Ihnen einen Detail, Sie können es interpretieren, wie Sie wollen. Also meine Mutter, die war von 4 Geschwistern. Die drittälteste hieß Magda. 1964 ist sie gestorben und wir waren auf ihr Begräbnis in Preschow. Alle waren so angezogen, wie man einem Begräbnis sein soll. Und wir standen herum um den Grab und da kamen die 4 Männer oder 2 Männer, ich weiß nicht, und die haben den Sack runtergelassen. Aber der eine Seil ist ausgerutscht und der Sack ist runtergeplumpst und hat sich geöffnet. Es standen dort 60, 70 Leute rundherum, der Sack schräg und die Tante schon versteift, aber so ausgerutscht nach unten. Und es war so wie in einem Buñuel-Film, wo der Film für einen Moment stillsteht und so. Und ich bin aufgesprungen, ich bin in den Grab gesprungen. Und ich habe die Tante nach unten gezogen und den Sack nach oben. Ich hatte einen dunkelblauen Anzug, war ziemlich verschmutzt. Und die haben mir aus dem Grab geholfen. Aber ich habe die Tante ordentlich bestattet. Ne? Und der eine hat gesagt, das hast du dir aus dem Lager mitgebracht. Ja? Und irgendwie das sofortige Handeln und keine Angst von den blöden jüdischen Riten, wo man gewisse...
Ja, sie sind ja dann unrein, wenn sie einen Toten berühren, oder?
Ja. Und für mich war es kein Problem. Mhm. Und so, das ist so eine Gegebenheit, die ich noch nie jemandem erzählt habe.
Vielen Dank. Ihre Stimme und die Stimme von den Holocaust-Überlebenden, die Stimmen, die werden irgendwann verstummen. Was ja. dann? Was dann?
Ja, ich glaube, Fehler ist schon gemacht deswegen, weil wir haben keine Ausbildung in der Schule, die dem vorbeugt. Ein Neuanfang in puncto von dem, was die Kinder als Erziehung genießen soll, das muss man machen. Und man braucht eine Jugend, die humanistisch erzogen wird. Und wenn da Leben geachtet wird, und dann braucht man nicht eine spezielle Ausbildung gegen Antisemitismus, aber man soll ein Verständigung, dass Rassismus ist nicht richtig. Nur zuletzt möchte ich sagen, wenn Sie reden nie über Rassen, ich rede über Ethnien. Das Wort Rassen ist nicht gemeint für Menschen, weil alle Menschen sind eine Rasse. Bei Tieren, wenn wir züchten, züchten wir diese oder andere Rasse. Dann können wir Rassen haben. Wir können verschiedene Spezies haben, dann wissen wir, Pferde sind keine Katzen. Aber Pferde können verschiedene Rassen haben, Hunde auch. Und das ist hineingezüchtet und dann entstehen Rassen. Bei Menschen, solange die gleichen Anzahl Chromosomen haben, dann sind das Menschen.
Wenn die Zeitzeugen weg sind, haben Sie Angst, dass da der Holocaust in Vergessenheit gerät?
Ich habe schon Angst, dass verschwindet allmählich, das Interesse verschwindet und dass es kommt zurück, fast die Zeit wie direkt nach dem Krieg, wo kein Interesse war. Weil Antisemitismus und über Holocaust, oder besser zu sagen über Holocaust und Antisemitismus als Begleitmechanismus, nach dem Krieg war kein Interesse. Leute haben andere Prioritäten.
Ja, wahrscheinlich auch aus Scham.
Ja, aber es kommt noch etwas. Es musste etwas sein, was auf einmal die Leute aufrüttelt. Und das war, als man hat Eichmann geschnappt. Und dann war ein Prozess, der tagtäglich war im Fernsehen und im Radio 1962. Und es endete mit Todesurteil. Und dann kam Interesse auf Holocaust. Und als man hat den Film Holocaust mit Meryl Streep und so vorbereitet, ausgestrahlt, und die Leute haben es geschaut, und dann war Interesse, und dieses Interesse hat angefangen und dauert bis heute. Ich glaube, es hängt davon ab, wie die Leute, wie und wann und unter welchen Bedingungen werden die sensibilisiert. Wenn da keine Person mehr nach dem fragt, denn die Leute werden fragen, Holocaust, was ist das? Ich hoffe, es kommt nicht. Und übrigens, wenn ich das, was ich jetzt sage, sage sehr selten, weil ich möchte nicht entmutigend sein, weil es gibt so viele Leute, die so viel Energie dem widmen. Ich wäre sehr froh, wenn die Holocaust Education weitergeht. Aber ich sehe, wie schwierig ist es jetzt, mindestens für diese Leute, wie ich bin, das aufrecht zu erhalten. Hier in der Schweiz, in meiner Generation, ist niemand mehr, der bereit ist, darüber zu sprechen.
Deshalb vielen Dank, dass Sie erzählen über das Erlebte. Und das hoffen wir, dass es noch viele gibt, die dann erzählen über das Erzählte. Dank ja. Ihrem Podcast.
Vielen Dank. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Und ich möchte sehr gerne den Zuhörern sagen, vergessen Sie es nicht. Danke.
Vielen Dank, Ivan Levkowitz. Alles Gute.
Dankeschön.
Danke vielmals auch euch, dass ihr bei diesem Podcast dabei gewesen seid. Ich habe gesagt, ich bin selber die Gedenkstätte vom KZ Bergen-Belsen besuchen, Bilder davon und noch weitere Eindrücke und Geschichten von Ivan Levkowitz gibt es auch im «Fenster zum Sonntag Talk». Den Link zu der Sendung findet ihr in den Shownotes. Dort gibt es auch ganz einen Haufen andere Podcasts, die ERF Media produziert. Ganz neu zum Beispiel «Glaubwürdig». Dort liegt der Schwerpunkt, wer hilft, wenn das Leben aus den Fugen geht, wenn Armut, Krankheit, soziale Benachteiligung oder Einsamkeit den Alltag bestimmen. ERF Media finanziert sich übrigens mit Spenden. In den Shownotes auch der Link für einen Patzen. Danke vielmals. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann sagt es weiter, abonniert und liket. Merci fürs Dabeisein, alles Gute und eine gemütliche Zeit. Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.